Hallo, Herr Uding.
Ja, guten Tag, Herr Rahmann.
Guten Tag. Sie haben jetzt kürzlich Ihren ersten Krimi geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, meistens sind bei solchen Entscheidungen ja verschiedene Motive, aber das Hauptmotiv war sicher, ich habe mein Leben lang geschrieben und da wollte ich mal was Neues schreiben. Und zwar neu meine ich jetzt nicht vom Thema, ja doch, sicherlich auch vom Thema her. Nein, einfach in einem anderen Genre, einer anderen Gattung mich mal rumversuchen. Das hatte ich vorher ja schon gemacht, indem ich vor ein paar Jahren meine Erinnerungen an Ernst Bloch publiziert habe. Das war auch ein Text, der aus den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die ich sonst so aufzuweisen habe, ja rausfiel. Und ja, dann dachte ich, ja, Kriminalroman, warum nicht? Hast früher im Seminar, Schreibseminare über Kriminalromane gemacht, haben Studenten Kriminalgeschichten geschrieben, wir haben darüber diskutiert. Warum machst du es nicht mal selber? Ja, ungefähr so.
Im engeren Sinne ist es ja sogar ein Regionalkrimi, weil er eben in Tübingen stattfindet. Wie stehen Sie denn zu dem Genre Regionalkrimi? Das ist ja auch ein bisschen Genre, was jetzt so neu aufgekommen oder gerade ziemlich aktuell ist, auch irgendwie in Mode ist und gleichzeitig aber auch ja so ein bisschen darauf herabgeschaut wird, so Regionalkrimi ist so eher so in dem Common Sense Meinung, ja, nicht so diese krass gehobene Literatur. Wie stehen Sie genau zum Regionalkrimi?
Ja, so einfach nicht zu sagen. Es ist ja nicht richtig ein Kriminalkrimi. Also es gibt noch andere Schauplätze. Frankfurt ist wichtig, auch Konstanz ist wichtig und Tübingen ist sicherlich allerdings der Hauptort. Nun mit den Regionalkrimis, also es gibt schließlich in der Geschichte der Kriminalliteratur, ist der Regionalkrimi ja nun fest verankert. Denken Sie an Los Angeles und was damit zusammenhängt, Chandler und so weiter. Oder denken Sie an Agatha Christie, die spielen alle in der Provinz, wenige nur in London. Und so könnte ich eine ganze Parade aufführen und es wären alles Kriminalkrimis. Nun, das Reizvolle oder auch das Gute an einem Kriminalkrimi ist natürlich für den Autor auch, er kennt sich da aus, in der Regel jedenfalls. Da war er gewesen, hat er vielleicht gelebt und er weiß, wie die Straßen aussehen. All das sind Erleichterungen, die man sich allein mit Google Maps dann nicht so anschaffen kann. Also ich denke, verschiedene Motive, die da eine Rolle spielen und es kommt auf das einzelne Beispiel drauf an, ob es ein gelungenes ist oder nicht.
Und was unterscheidet jetzt zum Beispiel Los Angeles und Tübingen, wenn Sie das jetzt gerade so aufgezählt haben?
Tja, die Unterwelt ist in Tübingen ein bisschen schmaler. Und es ist natürlich keine Großstadt, Sie haben ganz recht. Also das kann man nicht vergleichen. Es gibt eine ganze Sparte der Kriminalliteratur, das ist Großstadtliteratur und hat mit Provinzliteratur nichts zu tun. Aber ja, Gott. Es gibt beides, wie übrigens ja auch in der gehobenen Literatur. Günter Grass hat Provinzromane geschrieben. Ich will nicht so hochgreifen und das etwa mit den Provinzkriminalromanen vergleichen, aber das sind so verschiedene Hinsichten von Schriftstellern, die dann auch jeweils einen autobiografischen Hintergrund haben.
Ein wichtiger Punkt jetzt bei Tübingen ist ja auch, dass es eine Universitätsstadt ist, weil das ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor in diesem Buch. Sie schreiben auch irgendwie in Ihrem Vorwort, zitieren Sie Nietzsche, in dieser Universitätsluft entarten die Besten. Wie kommt jemanden wie Sie, der so ein Professor eben an den Universitäten schon lange war und ist, soweit ich auch weiß, auch immer noch als Gastprofessur, wie kommt jemand da zu diesem Opener?
Ja, man könnte direkt sagen, aus der guten Kenntnis heraus kommt man dazu. Die Universität ist ja, obwohl sie in aller Munde ist, in Zeitungen, es gibt kaum eine Woche, vergeht kaum eine Woche, wo nicht aus Universitäten, Forschungszusammenhängen und so weiter berichtet wird. Dennoch ist die Universität für das große Publikum ein abgeschlossener Raum, in dem man sich nicht auskennt, der sich auch abschließt. Ganz unterschiedlich natürlich von den Fakultäten her, aber man kann inzwischen auch sagen, auch die geisteswissenschaftlichen Fakultäten schließen sich nach außen ab. Sie sprechen eine Sprache, die von dem normalen Zeitgenossen nicht gesprochen wird. Eine, ja, eben die Wissenschaftssprache und aber auch die normale Umgangssprache innerhalb der Universität ist weitgehend von wissenschaftssprachlichen Anteilen geprägt. Also das sind alles Maßnahmen, manchmal auch durchaus bewusste und inszenierte Maßnahmen, um Öffentlichkeit draußen zu halten. Häufig wird es begründet, dass die Forschungssituation das nicht zulässt, dass die Forschung keine Beeinflussung von außen bedarf oder auch gar nicht haben soll von außen. Aber das sind ebenso häufig auch bloße Vorgaben, bloße Potemkinsche Dörfer, mit hinter denen man sich dann wohl sein lässt und alles Mögliche ja eben dort auch stattfindet. Und der Kriminalroman, den ich jetzt geschrieben habe, übertreibt das natürlich satirisch, aber er versucht hinter diese Kulissen zu gehen, zu gucken, zu sehen, was passiert denn da auch, außer dass da viele Leute in irgendwelchen Hörsälen sitzen, jedenfalls normalerweise nicht gerade jetzt, aber in diesen Hörsälen sitzen und aufmerksam lauschen oder unaufmerksam oder in Seminaren diskutieren. Das ist so das übliche Bild, was man außen hat, aber es gibt noch, na, ich will es ruhig mal sagen, eine Unterwelt in den Universitäten.
Also ein super Szenario, ein geschlossenes Milieu für einen Kriminalroman. Können Sie kurz erzählen, was so die Haupthandlungsstränge sind im Roman?
Ja, nur den Anfang werde ich natürlich aus eigenem Interesse tun, denn schließlich soll das Buch ja gelesen werden. Also das, ja, die Ausgangssituation ist die, dass in einem Hörsaal der Universität Tübingen eine Studentin tot aufgefunden wird. Man nicht genau weiß, woran sie gestorben ist. Also es ist ein rätselhafter Fall. Ein junger Maler nimmt durch Zufall zunächst, ihm wird ein rätselhafter Zettel zugespielt, in dem es von einem Herbarium die Rede ist, auch noch dazu in lateinischem Zitat. Also zunächst einmal durch Zufall, dieser Zettel wird ihm zugespielt, unwillig auch nimmt er Nachforschungen auf zu diesem mysteriösen Fall. Er wird dann aber hineingezogen, es geschieht ein Überfall auf ihn vor seinem Haus, vor seinem Atelier, und was ihn dann daraufhin noch sehr viel stärker motiviert, das will er nun nicht auf sich sitzen lassen. Und immer enger wird er schließlich in ein durchaus gefährliches Ambiente von Korruption, von Habgier, von Ausbeutung hineingezogen. Und da geschieht ein zweiter Mord. Naja, man weiß ja noch gar nicht genau, ob der erste auch ein Mord ist. Also da geschieht ein Mord, und zwar an der Professorin, der Studentin, die da vorher tot aufgefunden war und an deren Tod die Polizei immer noch herumrätselt. Das ist die Ausgangssituation. Und von hier aus gehen die Nachforschungen nun weiter, verfolge ich die Nachforschungen eben in dem Buch, gehe ich auf Kerstings Spuren durch Tübingen, durch Frankfurt, durch Bremen übrigens auch ein Nebenschauplatz ist Bremen. Ja, und bis es dann schließlich zum Showdown kommt.
Sie haben gerade die Hauptfigur Kersting angesprochen, der ist ja, wie Sie auch gesagt haben, Maler. Künstler und Detektiv, das wird ja auch so ein bisschen behandelt in dem Roman, dass das ja auch irgendwo für den Hauptcharakter zusammengehört.
Ja, so ist es. Ich habe mir überlegt, was soll denn mein Detektiv für einen Beruf haben? Ich meine, einen Privatdetektiv nach Tübingen zu versetzen, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also sollte es ein Hobbydetektiv sein, auf den übrigens auch der Kriminalkommissar, der zuständig ist für die Fälle, durchaus herunterblickt und für den dieser Hobbydetektiv auch ein Ärgernis darstellt. Nun, warum ein Maler? Ich habe mir das insofern ausklamüsert überlegt. Ja, einer, der ein Bild malt, will etwas zum Sehen, zur Anschauung bringen, etwas hervorbringen, hervorholen, was vielleicht als eine vage Idee schon da war und was aber eben noch nicht ausgesprochen und auch noch nicht ausgemalt, noch nicht Bild geworden ist. Und sein Geschäft besteht eigentlich darin, aus diesem leeren Stück Leinwand, gehen wir mal von der normalen Situation oder von der üblichen Situation der Ölmalerei aus, die leere Leinwand, daraus kommen dann die Figuren. Sie nehmen nach und nach Gestalt, Identität an, das, was vielleicht auch als Handlung angedeutet wird. Nach und nach wird auch das deutlicher. Und was ist das eigentlich anderes als das, was der Detektiv eben auch macht? Er muss etwas, was zunächst einmal ganz leer ist oder jedenfalls leer im Sinne, dass man sich keinen Reim daraus machen kann. Es ist etwas passiert, etwas ist nicht ganz geheuer, damit fängt das an. So ist ja ein anderes Zitat, was ich dem Buch voranstelle von Ernst Bloch. Nun, und dieses Nicht-Geheure ist auch zunächst so etwas wie eine weiße Landschaft. Und nun geht es darum, da die Figuren zu sichten, sie zu positionieren, ihnen ihre Stellung zuzuweisen, wie verhalten sie sich zueinander, wie sind sie einzuordnen, wie verhalten sie sich, reagieren sie auf den Fall. Nun, und so kommt es dazu, dass ich gedacht habe, ja, Maler passt eigentlich ganz gut. Und umgekehrt könnte man ja sagen, dass auch ein Maler etwas gewinnt aus dieser Situation. Er kommt nämlich mit einem Leben in Berührung, das nicht normalerweise sein Leben ist. Ein Leben nämlich, das voller Korruption ist, in dem Habgier eine wichtige Rolle spielt, in dem ausgebeutet wird, in dem auch totgeschlagen wird und überfallen wird. Ja, das sind alles Szenarien, die nicht so ohne weiteres zu seiner Lebenswelt gehören. Und da könnte seine Malerei ja auch durchaus davon profitieren. Und ich versuche ja auch so in einer kleinen Nebenhandlung in dem Buch zu zeigen, wie Kerstings Malerei tatsächlich davon profitiert. Es aus einer gewissen Unverbindlichkeit heraus plötzlich verbindlicher wird. Zum Beispiel eben auch an dem Bild, an dem er malt, nämlich an der Neckarfront, der weltberühmten Neckarfront in Tübingen, der er nun etwas Neues ja abgewinnen will. Er will sie rausholen aus diesem Postkartenklischee, was auch weltweit bekannt ist. Da soll es raus. Und da hat er zunächst eine gute Idee, so eine Montageidee und so. Und dann denkt er, ja, was ist denn da eigentlich passiert hinter diesen Fassaden der Häuser? Ja, da wurde gelebt, da wurde gelitten, da wurden auch Untaten verübt. Hölderlin, da ist der Hölderlin-Turm, wo Hölderlin bei Zimmer wohnte, nachdem er in die Hände der Tübinger Psychiatrie gefallen war. Und da bis zu seinem 40 Jahre, bis zu seinem Lebensende gelebt hat. Also ich denke, dass hier eine mögliche Kooperation, die für beide Rollen gut und vertiefend ist, bei dieser Berufswahl eine Rolle spielte.
Sie haben auch jetzt die Oberfläche quasi von Tübingen, so den Postkartenschein angesprochen. Da sprechen Sie ja auch ein ganz aktuelles Thema in Tübingen an, das Cyber Valley. Wollen Sie da nochmal genauer was dazu sagen?
Ja, das hängt halt mit dem Thema der Universitätskritik zusammen. Nicht so zusammen, wie das die anderen Fälle sind, auf die ich da so, naja, hinweise oder die von den Rollenfiguren, ich bin es ja gar nicht immer von den Rollen, oder ich bin es überhaupt nicht, das sind Rollenfiguren, die da sprechen, also Rollenfiguren kritisiert werden. Aber es ist eben eine Frage der ökonomischen Mittel, der Art, wie in Universitäten Forschungsgelder und Gelder überhaupt eben verteilt werden, wie sie eingeworben werden. Und da ist es so, dass ich als Geisteswissenschaftler, der ich Zeit meines Lebens gewesen bin, da sehr parteilich bin und ich es mit Bedauern sehe und auch mit großen Bedenken sehe, wenn die Geisteswissenschaften mehr und mehr an den Rand gedrückt werden. Sie sind es übrigens zum Teil selber schuld, aber das lassen wir, ist ein anderes Thema, was in dem Buch ja auch zur Rede kommt, dass die an den Rand gedrängt werden, eigentlich nur noch so eine beiläufige Rolle spielen. Denken Sie daran, dass der Präsident der Universität Tübingen gerade dabei ist, das Studio Literatur und Theater zu schließen, dessen Gründung durch das Seminar für allgemeine Rhetorik, das ich damals leitete, geschehen ist und wo wir sehr viel Arbeit hineingesteckt haben und was eine großartige Einrichtung ist, die weit über Tübingen hinaus bekannt ist. Die wird jetzt einfach geschlossen, weil ja, wahrscheinlich weil Gelder fehlen, die woanders hingesteckt werden müssen. Ja, das sind alles ganz, ganz bedenkliche Geschichten, denn eines, darüber müssen wir uns klar sein. Die eine Seite sind die Naturwissenschaften, das sind die Wissenschaften, die Digitalwissenschaften, die Roboterwissenschaften, die künstliche Intelligenz. Aber das alles ist für das, wie man Leben gestaltet, welchen Sinn man im Leben hat, selbst für die Mitarbeiter an diesen Projekten durchaus nicht beantwortet durch das, was sie da tun. Und der Blick von den Geisteswissenschaften, von einer ganz anderen Ausrichtung von Denken und von Wahrnehmen auf diese und umgekehrt natürlich, auf das fehlt. Da ist keine Interaktion, kein Zusammendenken und auch noch nicht mal ein Gegeneinanderdenken. Das ist einfach eigentlich mehr wahrnehmen und ein vor sich hinbosseln. Jeder macht das, was er für wesentlicher und wichtiger hält und sieht nicht mehr rechts noch links. Universität ist noch eine lachhafte Angelegenheit. Da ist nichts mehr universal, gar nichts mehr. Da ist nur noch alles speziell.
Da sprechen Sie gerade viel die Uniklima an und neben Kommerzialisierung und solchen Themen wie Finanzierung geht es ja auch um sehr viel härtere Fälle in Ihrem Buch, sowie Korruption und sogenannte Fake-Verlage, die unter so einem Publikationsdruck entstehen. Wollen Sie was dazu vielleicht sagen und haben Sie vielleicht auch Beispiele dafür?
Ja, also diese, fangen wir mit den Fake-Verlagen an. Das ist eine Reportage gewesen, die sehr ausführlich in der Süddeutschen Zeitung, und zwar der Beilage, in dieser Wochenendbeilage der Süddeutschen Zeitung, dargestellt wurde, wie nun ganz dubiose Unternehmen sich als Fachverleger gerieren und für Veröffentlichungen sehr viel Geld verlangen. Tausende von Euro für eine Veröffentlichung in einem dieser Fachmagazine, die frisch gegründet werden, für die man meistens dann irgendwie namhafte Professoren, Universitätsprofessoren, Wissenschaftler sucht, die häufig gar nicht genau durchblicken durch das, was da geschieht. Und die Glaubwürdigkeit, die sie diesen Medien geben, diesen Fake-Verlagen geben, wenn sie, ja, wie soll ich das ausdrücken, die natürlich, ohne sie würde es nicht funktionieren. Aber sie sind sich häufig gar nicht darüber im Klaren, was da geschieht. Und dieses Problem hat die Süddeutsche Zeitung in einem großen Artikel, wie gesagt, in der Beilage aufgemacht und nennt auch Beispiele, die wir jetzt aber sein lassen können. Das Süddeutsche Zeitungs- oder die Hörer, wenn es die interessiert, das. Ich habe es hier liegen, das Süddeutsche Zeitungsmagazin. Kann ich Ihnen nennen. Dort können Sie das nachlesen. Aber im Grunde genommen, ja, also da haben wir es. Es ist vom 20. Juli 2018. Ein Magazin vom 20. Juli 2018. Ein großer Artikel mit vielen Beispielen, wie gezeigt wird, wie hier junge Wissenschaftler dazu gebracht werden, viel Geld zu investieren in einer Publikation, die ihnen helfen soll, ja, im dem unter Publikationsdruck stehenden Wissenschaftsgeschäft nun gut Fuß zu fassen, die aber im Grunde genommen nur eine Geschäftsidee sind und die ihnen gar nichts helfen, sondern nur denen, die dieses Geschäft initiiert haben. Das ist der Skandal. Also das etwa wäre das Korruption. Dafür gibt es ja viele Beispiele. Die Tagespresse ist häufig sehr voll davon. Es gab in Heidelberg, weil ich inzwischen in der Nähe von Heidelberg wohne, es gab hier in Heidelberg so einen Skandal über die Bluttest-Erfindung oder Bluttest-Forschung, die da frühzeitig schon kommerzialisiert wurde, noch bevor überhaupt deren Nutzen tatsächlich einwandfrei feststand. Oder es gibt da diesen Göttinger-Skandal, der ja auch sehr viel aufgewirbelt hat. Und ja, also ich habe diese Dinge, kann jeder auch im Internet selber tun, habe diese Dinge recherchiert und habe sie natürlich jetzt umgebaut, habe sie eingebaut in die Tübinger Szenerie, damit das in den Fall natürlich hereinpasst. Es kommt nicht darauf an, dass alles an einer Universität nun lokalisiert wäre, aber ich habe es getan für die Geschichte. Das ist die Freiheit, die man als Autor ja hat.
Durchaus. Und das sind ja schon extreme so Auswüchse, kann man vielleicht sagen, von Universität so ein bisschen als Firma oder auch ein bisschen als Fabrik. Und Sie schreiben ja aber, sprechen aber auch an, dass da auch Strukturen dazu gehören, strukturelle Veränderungen, Bologna und so weiter. Ja. Genau, wollen Sie dazu noch was sagen?
Ja, Bologna. Inzwischen haben es ja alle gemerkt, dass das nicht das Wahre vom Ei, das Gelbe vom Ei ist. Als es eingeführt wurde, war ich ja noch gut im Dienst, zwar gegen Ende meiner Dienstzeit, aber ich erinnere mich sehr gut an die Fakultätsdiskussionen, die es da gab und mit welchen Hoffnungen das begleitet wurde, eine Internationalisierung des Studiums, ein freier Verkehr der Studenten weltweit, also vor allem natürlich im Zentrum die USA. Und und es ist ein großer Optimismus. Und ich erinnere mich, dass ich will mich überhaupt nicht loben, das war bloß ein etwas hellerer Blick, als manchmal man selber hat, dass mir plötzlich das Ganze etwas unheimlich wurde, vor allem wenn ich mir überlegte, dass diese 6 Semester des ersten Studienbereiches gegenüber den 8 Semestern, was auch schon immer wenig gerechnet war, des Magisterstudiums oder des Diplomstudiengangs, dass da eine merkwürdige Diskrepanz zu den Hoffnungen nun weltweit sich umzutun bestand. Also insofern war ich skeptisch, habe auch stark meine Skepsis zum Ausdruck gebracht. Na, natürlich drang man nicht durch und so kam es dazu, dass dann Bologna eben eingeführt wurde, dass die Studiengänge gewidmet wurden und so weiter. Die ganze Entwicklung, die wir jetzt als fertige haben. Es kam dann eben dazu, dass die große Hoffnung Internationalisierung, nein, man hat ja gar keine Zeit, in den 6 Semestern jetzt etwa noch nach Aix-en-Provence zu gehen, nach New York oder in irgendeine englische Universität. Nein, nein, dass die 6 Semester lassen das nicht zu und die 4 Semester Masterstudiengang lassen das dann natürlich auch nicht zu. Diese ganze Hoffnung einer Internationalisierung ist in sich zusammengebrochen, kann man sagen. Man kann sogar sagen, dass das völlig nach hinten losgegangen ist. Es gab zwischen Aix-en-Provence und Tübingen etwa gab es einen gemeinsamen Studiengang. Es gab über Anerkennung der Studienabschlüsse einen gemeinsamen Beschluss. Das wird kaum noch wahrgenommen, es wird kaum noch in Anspruch genommen. Es geht ja auch gar nicht. Man muss ja seine Credit Points muss man ja ansammeln. Und sodass also hier zum Beispiel auf diesem Feld alle Hoffnungen völlig zerstoben sind und auch was dann schließlich die Credit Points, von denen ich eben sprach, betrifft. Ja, das Studium wird jetzt vor allem danach eingerichtet, nicht mehr danach, was einen interessiert, nach einem abgelegenen Gebiet, vielleicht sogar gar nicht im Studiengang vorgesehen ist, als ein Thema, als ein Themenbereich, als ein Stoffbereich. Solche Seminare werden nicht mehr oder nehmen ab, werden nicht mehr angeboten, denn man muss ja eben seine Points, die muss man zusammenkriegen und die kann ich nur da und da und da und da kann ich sie sammeln und nicht frei entscheiden. Es ist furchtbar. Die Verschulung der Universitäten ist eine Katastrophe. Und mir fehlen die Worte. Also da muss man schon noch ein Dutzend Kriminalromane drüber schreiben, damit das richtig so wahrgenommen und dargestellt wird.
Und dieses Klima sprechen Sie auch in Ihrem Krimi an. begünstigt auch eher sowas wie modische Erscheinungen, Forschungsmoden. Haben Sie da Beispiele dafür?
Naja, jetzt so diese Neokolonialismus-Mode zum Beispiel nun, ich will ja das vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr ins Zentrum stellen. Denn eins steht ja auch fest, Moden ist die Germanistik oder sind die Geisteswissenschaften, die Philosophie vielleicht nicht so stark oder auf andere Art und Weise, wenn überhaupt. Aber Germanistik, die Literaturwissenschaften, auf jeden Fall ja immer hinterhergelaufen. Ich erinnere mich noch sehr daran, was das für eine Mode etwa war, in der Germanistik, die Formanalyse, der Formalismus, dann kam die biografische Methode, dann kam der Marxismus, dann kam der Strukturalismus und so weiter. Man kann im Grunde genommen, kann man eine Geschichte der Germanistik an den verschiedenen Moden, die jeweils dominierten in dem Fach, kann man festmachen, kann man daran darstellen. Es war also schon immer so, und zwar durchaus zum Nachteil, da die Moden immer kurzfristiger wurden. Sicherlich gab es auch am Anfang zwischen 1900 und 1950, wo dann so begann die modische Orientierung nach den jeweiligen, nicht? Existenzialismus, und das wurde dann alles beerbt. Das begann so mit nach dem Kriegsende 49, 50, 55 und so weiter. Aber vorher gab es das natürlich auch. Es gab Tendenzen, in denen der Biografismus vor allem dominierte oder wo die Geistesgeschichte dominierte. Aber das waren nicht Moden in diesem kurzfristigen Sinne. Das waren Tendenzen, Bestrebungen, die sich häufig über Jahrzehnte erstreckten, auch nebeneinander existierten, sich in einem, häufig auch einem Dialog befanden, die also nicht vergleichbar sind mit dem, was wir nach dem Krieg erlebt haben. Dadurch sicherlich promoviert wurde diese Entwicklung, dass in der ganzen Nazi-Zeit nun die Wissenschaften, die Geisteswissenschaften abgeschrissen waren von der internationalen Entwicklung, vom Existenzialismus etwa oder von dem, was in den USA passierte, ein Pragmatismus und so weiter. All das, davon wusste man nichts, das wurde nachgeholt. Und das wurde häufig eben, konnte ja auch nicht alles gleichzeitig nachgeholt worden. Also kann man wohl das so ein nacheinander. Und das wurde, der Wechsel geschah dann immer schneller. Und heute ist es ja so, wenn eine Mode 5 Jahre hält, dann ist sie ja schon völlig veraltet. Da muss dann ganz schnell was Neues her. Ja, das ist, so sehe ich das Problem. Und es ist sicherlich nicht zum Nutzen dieser Wissenschaften. Denn machen wir uns doch eines nicht vor, dass die Geisteswissenschaften keine Rolle mehr spielen, dass sie in etwa zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation, in der wir uns befinden, tja, was könnten Geisteswissenschaften da alles machen? Schüchterne Ansätze gibt es hier und da, aber das ist ganz selten. Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass man sich ja im Grunde genommen verabschiedet hatte aus dem öffentlichen Diskurs. Der Diskurs der Geisteswissenschaften findet nur noch unter den Spezialisten statt, unter den Doktoranden, unter den Wissenschaftlern, den Professoren, unter denen, die in den Zeitschriften, den Fachzeitschriften und vielleicht auch noch hier und da den Feuilletons tätig sind. Aber ein breites Publikum, das gibt's nicht mehr. Ich weiß noch ganz genau, im Bücherschrank meines Vaters, der Jurist war und mit der Literatur eigentlich über sehr, sehr ferne sich verwandt fühlte. Aber natürlich stand da die Schiller-Biografie von Benno von Wiese. Und da habe ich das erste Mal etwas über Schiller gelesen und nicht nur in der Schule von Schiller. Und so etwas möchte ich mal sehen, ob es so etwas tatsächlich noch gibt oder es gibt es nur noch ganz, ganz selten, weil diese Bücher, die heute genauso oder in einem viel größeren Umfang geschrieben werden, nicht mehr für ein großes Publikum geeignet sind. Sie werden gar nicht mehr für ein solches geschrieben.
Also meinen Sie dann damit auch so mehr oder weniger, dass nicht die Inhalte, die auch gerade so da verbreitet werden, an sich so problematisch sein, sondern sie, dass sie eben als Moden nur kurz aufploppen, dann so eine gewisse Ausschließlichkeit für sich beanspruchen und dann aber mehr oder weniger wieder abgelöst werden.
Ja, so ist es, ganz genau. Was soll ich mich, wenn ich das weiß, mit einem Buch beschäftigen, von dem ich dessen Orientierung mir schon jetzt klar ist, dass das sich nicht lange halten wird, dass das sich nicht lange halten kann, weil das auch viel zu dünn ist, weil es auch eine Neuinterpretation darstellt, die nur einen begrenzten Publikumsbereich interessiert. Aber das Hauptproblem ist, die können ja gar nicht schreiben. Die können ja gar nicht so schreiben, dass das Publikum nun auch in der Tat interessiert wird. Es könnte ja sein, dass welche Mode auch immer, dass ich sie vertrete mit der vollen Überzeugung, dass es die wichtigste Art und Weise, Literatur zu interpretieren ist. Dass die wichtigste Art und Weise, mich mit Kant zu beschäftigen, darin besteht, wie hat er sich eigentlich zu dem schwarzen Teil der Weltbevölkerung verhalten. Das kann ich ja mit Herzblut vertreten. Ja, aber dann muss ich auch schreiben können. Dann muss ich so schreiben können, dass ich das plausibel mache und dass ich das so plausibel mache, dass das gerne gelesen wird. Aber ich bitte Sie, das gibt es auch nur hier und da ganz selten einmal. Also es ist ein breites Feld, was wir hier beackern und das übrigens ja mit dem Kriminalroman zwar zu tun hat, aber doch eben ja nur ein Thema ist, das immer wieder eingreift in diesen Kriminalroman. Und warum ich das so gemacht habe, besteht eben auch darin, das sind alles Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht geheuer sind. Der Kriminalroman ist ein Genre, das sich mit diesem Nicht-Geheueren beschäftigt. Meine These besteht eigentlich darin, dass der Kriminalroman der Gesellschaftsroman unserer Zeit ist. Warum? Weil überall gibt es Unterwelten. Es gibt ja gar nicht mehr eine. Es gibt also eine Vielzahl von Unterwelten, ob es sich um eine Unterwelt in einem Vorort von Berlin handelt, in Neukölln, oder ob es sich um eine Unterwelt in einer Universität oder in einer Provinzstadt handelt. Es gibt sie überall, auch in den Institutionen, in den großen Institutionen gibt es sie. Ob es sich um politische Institutionen handelt, Verfassungsschutz handelt, oder ob es sich um Institutionen handelt, die jetzt mit dem Flüchtlingsproblem zu tun haben, mit den Migrationsproblemen zu tun haben. Überall gibt es diese Doppelheit. Denken Sie an den Bremer Skandal dort mit dem, was gerade etwa die Anerkennung von Asylanträgen betrifft. Also es gibt überall gibt es sie. Manchmal aus gutem Gewissen, manchmal durchaus aus nicht gutem Gewissen, sondern um Geld zu machen. Und insofern kann man den, finde ich, ja, Entschuldigung, man kann das ausdehnen. Es wird ja immer wieder gefragt, warum eigentlich gibt es so viel Kriminalromane? Ich könnte jeden Abend, wenn ich wollte, könnte ich also einen Tatort sehen. Ich kann jeden Abend irgendwo, finde ich, ach, ich kann nicht nur einen, man muss mich unterscheiden zwischen einem Dutzend, also etwa Fernsehen oder auch die Kriminalfilme, die es im Film, im Kino gibt. Oder eben die Kriminalliteratur, Sie haben ja selber anfangs darauf hingedeutet, ein Phänomen, das nun inzwischen jede Stadt, also Heidelberg hier, hat glaube ich zwei oder drei Autoren, Autorinnen, die hier Lokalkrimis schreiben, Tübingen wahrscheinlich auch, also das kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus. Also es gibt auch eine unglaubliche Produktion an Kriminalliteratur durch Kriminalverlage, die sich spezialisiert haben auf den Kriminalroman. Ja, man kann sich darüber mokieren, aber das ist doch ein Zeitzeichen. Sowas geschieht doch nicht einfach aus dem Blauen heraus oder weil plötzlich alle Leute entdecken, oh, ich lese auf einmal unheimlich gerne Kriminalromane. Nee, das hat schon Gründe anderer Art. Das hat Gründe, dass die Gesellschaft reif dazu ist, dass ihre Hauptproduktion auf literarischen Gebieten in Kriminalromanen und Kriminalfilmen stattfindet. Das ist der Grund. Das ist nicht, alles andere ist bloß nebenbei herspielen. Ja, und ich habe ja mitgemacht. Ja, aber ich habe es immerhin thematisiert, ja.
Also ich bin gerade drauf an, wegen dem, mit dem, auch bei der Hörspielproduktion war auch eine Rolle
ja.
von Ihnen. Ein Aspekt von vom Krimi ist ja auch, dass das System, das Etablierte nicht greift. Also in dem Roman ist ja, sieht ja zum Beispiel die Polizei relativ schlecht aus, da sie eigentlich den Fall immer wieder ablegen und es bequemer ist, es als Unfall darzustellen. Und sie greifen dabei auch die Rolle der Medien an, die aber eher ambivalent ist, soweit ich es da herausgelesen habe.
Ja, die ist durchaus ambivalent. Denn ohne die Medien wäre mein Ermittler da, dieser Maler, ja ziemlich aufgeschmissen gewesen. Also er kennt persönlich einen Journalisten, der beim Südwestfunk arbeitet. Er kennt eine Journalistin, die bei der FAZ arbeitet. Und beide helfen ihm sehr stark dabei, wenn er Fragen hat bei seinen Nachforschungen eben. Und geben ihm auch Tipps, füttern ihn mit Material, also seine FAZ-Freundin, die er da aufsucht, erzählt ihm von dem Fall, an dem sie recherchiert, ein Fall, der an der Universität Frankfurt steht, Skandal um Drittmittel, die abgezweigt werden in private Kanäle und so weiter. Das alles ist etwas, da er wäre völlig aufgeschmissen, er käme gar nicht weiter. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass die Presse hier die Aufklärung manchmal zurückstellt, zurücksetzt und unseriösen Nachrichtenlieferern aufsitzt und solche Nachrichten dann eben auch einfach verbreiten. Auch dafür habe ich dann eben ein paar Beispiele gebracht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, kommt eigentlich die Presse wie auch der Rundfunk eigentlich ganz gut weg in dem Buch. Und ich bin auch der Meinung, wenn wir das nicht hätten, dann haben wir nicht heute den Tag der freien Meinungsfreiheit oder sowas? Ja, ne? Ja. Also, wenn wir keine freie Presse hätten, dann säßen wir alle schön dumm da. Und ich könnte zum Beispiel auch, ich hätte mit meinem Kriminalroman die Fälle, hätte ich ja auch nicht gekriegt. Die Süddeutsche Zeitung habe ich benutzt. Ich habe für den anderen großen Bereich, der in dem Roman eine Rolle spielt, über den ich aber sonst nicht reden möchte, denn das ist, würde viel Spannung vorwegnehmen. Auch da habe ich alles recherchiert bei Zeitungen. Berliner Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, was auch immer mir im Internet natürlich auch, was auch immer ich gebraucht habe. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann kann man nur an der Oberfläche bleiben. Die Medien sind etwas, was eben von Hause aus, möchte ich mal sagen, zum Nachforschen, das Nachforschen ist, gehört zu den Genen, einer freien Medienlandschaft. Und die haben wir Gott sei Dank noch. Und für die müssen wir kämpfen, wenn sie gefährdet ist. Ja.
Sie haben ja auch jetzt mal bescheiden gesagt, Erfahrungen auch eigene bei der FAZ. Wollen Sie da auch ein bisschen was über eigene Erlebnisse mit Medien, also selber als Akteur der Medien erzählen?
Ja, da könnte ich lange darüber reden, denn in den Medien hat sich natürlich auch etwas sehr stark verändert, wenn ich jetzt mal auf die Zeitungen eben sehe. Erst zunächst einmal ist es so, dass die ganze digitale Situation dazu geführt hat, dass die Presse in Schwierigkeiten geraten ist. Das lässt sich überall sehen. Die Redaktionen sind eingeschmolzen worden von ehemals 25 Redakteuren in einem Feuilleton einer sehr großen Tageszeitung, überregionalen Tageszeitung, arbeiten noch 5 und so weiter. Also diese Reduktion kann man überall sehen, auch an den Honoraren, die gezahlt werden, kann man das nachlesen gewissermaßen. Die sind also auch sehr stark geschwunden. Und die am wenigsten ist ja übrigens die Lokalpresse davon betroffen, weil die Lokalinformation eben durchaus sehr, sehr wichtig ist und nach wie vor die Nähe etwas ist, was demjenigen, der da lebt, wo er lebt, ja eben wichtig ist. Er will wissen, was denn da nebendran passiert. Und das ist in den großen Zeitungen, die da größere Schwierigkeiten haben, ja eben nicht zu kriegen. Aber zurück zur FAZ. Natürlich hat sich da auch was geändert. Also gerade wenn ich an meinen, ich war bei der FAZ tätig, ja, viele, viele Jahre lang als Literaturkritiker, hatte da auch einen festen Vertrag. Und das war eine Tätigkeit, in der ich völlig frei war, in der ich gefordert war, kritisch zu sein. Und der Leiter des Literaturteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war zu der Zeit Marcel Reich-Ranitzky. Ich konnte schreiben, was ich wollte. Ich konnte kritisch sein, wie ich wollte. Ja, ich wurde angehalten dazu, kritisch zu sein. Und wenn ich jetzt sehe, was aus der Literaturkritik zum Beispiel geworden ist, dann muss ich auch hier sagen, da steckt dann jetzt doch wieder auch ein Stück Schuld oder ja, der Motiv, ja, Schuld eben doch daran, der Zeitung selber, dass sie nicht mehr so interessant ist. Die Kritik findet nicht mehr statt, nur noch ganz, ganz selten. Bücher werden empfohlen. Die Literaturkritik ist zu einer Buchempfehlungskritik, eben nicht Kritik, zu einer Buchempfehlung geworden, in der hin und wieder mal ein paar Einwände vorgebracht werden, damit man auch glaubwürdig bleibt. Denn schließlich weiß der Leser auch, es gibt nicht Bücher, die alle toll sind, von A bis Z und in jeder Hinsicht wunderbar. Also muss ich ein paar Bedenken angeben, aber im Grunde genommen sind es Buchempfehlungen. Das ist manchmal ganz gut gemeint. Man meint, man weiß ja, dass Bücher es auch schwer haben. Also keine Kritik, man empfiehlt. Aber man nimmt dadurch die Lebendigkeit aus dem literarischen Leben raus. Das literarische Leben wird langweilig. Ich erfahre nichts mehr, keine Diskussionen, keine Gegenmeinungen. Es gab mal eine Zeit, da hat die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit, Kritik und Gegenkritik auf zwei Seiten gegenüberliegend gebracht. Von zwei großen Kritikern. Ich weiß noch, Hans Meyer, Walter Jens. Auf der einen Seite Hans Meyer, auf der anderen Seite Walter Jens. Der eine hat es positiv, der andere hat es negativ besprochen, einfach weil er eben dieses Buch so gesehen hat. Das war eine ganz lebendige Diskussion, die war hart. Die war hart. Da wurde Tacheles geredet. Und das musste ein Autor dann häufig musste das also aushalten. Ja, natürlich. Kritik ist bitter, kann sehr, sehr bitter sein, gerade dann, wenn sie richtig ist. Und das ist schwierig für Autoren. Und weil die sowieso schon in einer schwierigen Lage sind, keiner kauft mehr genug von ihren Büchern, denkt man, man würde ihnen einen Gefallen tun, indem man sie nur noch empfiehlt. Nein, man tut ihnen gar keinen Gefallen damit, weil das Ganze nämlich, da wird die Luft rausgeholt. Und das ist das Fatale, auch an dieser Entscheidung. Und so hat mir meine Tätigkeit bei der FAZ, die mich sehr, sehr interessiert hat, an der ich gerne war. Ich habe an vielen Redaktionssitzungen teilgenommen und da ging es auch hoch her. Da ging es hoch her. Ich möchte mal wissen, wie die heute sind. Da bin ich ja nicht mehr dabei, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da so aufs Messer ging, wie das häufig da in den Redaktionssitzungen der Fall war. Wenn es darum ging, ob man für Ernst Jüngers Geburtstag eine ganze Seite reservieren konnte oder nicht zum Beispiel. Ich habe dann die ganze Seite gekriegt, um es mal deutlich zu erinnern. Aber da ging es eben hoch her. Sowas macht doch Leben aus. Alles andere ist ja Friedhofsruhe. Ja, Friedhofsruhe, da stehen große Denkmäler, aber man hat nichts davon. Ja.
Also auch hier quasi Werbung statt Kritik oder statt irgendwie einer wirklichen Auseinandersetzung. Wollen Sie ein Textstück mal vorlesen aus dem Buch?
Ja, mache ich gerne. Vielleicht nehme ich da eins. Ja, ich nehme mal eins, wo es tatsächlich so mit dieser Kritik an der Uni hoch hergeht. Es steht ziemlich am Anfang, ich glaube am ersten oder zweiten Kapitel. Kersting trifft seinen Freund, der Redakteur ist, beim Südwestrundfunk. Auf dem Tübinger Österberg arbeitet, trifft er in der Kneipe im Bären. Und er ruft ihn vorher an, ich bin noch zu nervös zum Schlafen und brauche einen Auslauf. Wo bist du gerade? ich bin in Bären. Dachte ich mir, ich setze mich ins Auto und komme für eine Stunde dazu. Schön, ich warte, ist wenig los hier, die Studenten fehlen. Es sind nämlich Semesterferien. Als Kerstin die Tür in den stickigen Gastraum aufstieß, sah er nur an zwei Tischen die volle Besetzung, aber in so lebhafte, laute Unterhaltung verstrickt, dass sie es zumindest akustisch mit der doppelten Anzahl hätten aufnehmen können. Boris, das ist der Freund, Boris saß am Tresen, nahm, als er ihn erblickte, sein halbgefülltes Glas und steuerte einen Tisch in der hinteren Ecke an. Er war etwas größer als Kerstin, breitschultrig und beleibt mit braun gesprenkelten Augen und Dreitagebart im ovalen Gesicht, das sonst Gutmütigkeit und Witz ausstrahlte, jetzt aber misslaunig wirkte. »Ich habe gerade die zweite Attacke hinter mir«, begann Kerstin. »Na, welcher Kritiker hat dich denn diesmal aufs Korn genommen?« »Nicht so ernst nehmen. Kritiker sind die skrupellosesten aller Menschen und die bestechlichsten und faulsten aller Menschen, eine ganz und gar niederträchtige Sorte.« »Ach ja, du weißt ja noch gar nicht.« Kerstin hatte ihm tatsächlich bisher noch nicht von dem gestrigen Überfall auf ihn vor seinem Haus berichtet und holte das jetzt nach. »Du glaubst, das hängt alles mit dem Fall Röder, dem Fall der toten Studentin, zusammen?« »Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein, auch wenn es mir immer noch schwerfällt, unsere beschauliche Stadt als Schauplatz von Mord und Totschlag zu akzeptieren.« »Beschaulich? War Tübingen wahrscheinlich nie. Dafür hat die Universität schon gesorgt. Die Professoren sind die verlogensten Kreaturen, verlogener und korrupter als die Polizei. Egozentrisch, niederträchtig und korrupt. Wenn ihnen Geld und Ruhm winkt, sind sie zu jeder Schandtat bereit. In Deutschland waren sie immer zuerst Staatsdiener oder Parteidiener oder beides zusammen. Und dann lange nichts. Irgendwann mal Wissenschaftler, aber ganz zum Schluss. Verdorbene Charaktere, die ohne Verdorbenheit gar nicht auf einen Lehrstuhl gekommen wären. Und wenn sie ihn haben, dann wachsen sie dran fest wie geklebt und verderben alles, was sich ihrer Verdorbenheit widersetzt. Mensch, Boris, du klingst wie Thomas Bernhard, wenn er auf die Künstler schimpft. Was für eine Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Nicht eine Laus, gleich zwei Läuse, ich meine Professoren, die auf den Köpfen der Dichter sitzen und saugen und schaben, bis sie das schönste Werk ruiniert haben. Sie ruinieren die Kunst, wo sie sie antreffen. Diesmal im Hölderlin-Turm. Ich sollte das moderieren, aber moderier du mal gespreizte Eitelkeit und hochtrabende Dummheit. Kerstin lachte über den Furor des Freundes, dessen gerötete Wangen zeigten, dass auch einige Gläser Bier sein Temperament angestachelt hatten. Nach kurzem Zögern stimmte der aber in Kerstins Heiterkeit ein. Ja, du weißt doch, manchmal muss man übertreiben, um der Wirklichkeit wenigstens nahe zu kommen. Mich wundert in Unisachen gar nichts mehr. Ein Studentenvertreter hat mir aus der Sitzung berichtet, ach, da haben wir jetzt das Thema, in der die philosophische Fakultät zu der unsinnigen Bologna-Reform Stellung nehmen sollte. Du weißt, Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Der Ruin unserer Universitäten, haben die nach so vielen Jahren nun auch gemerkt, waren natürlich alle eigentlich dagegen, aber öffentlich zu protestieren hat sich keiner getraut. Naja, Handlanger des Staates. Mensch, du bist aber vielleicht geladen heute. Na, wir sind in Tübingen. Wenn du wie ich jeden zweiten Tag mit diesen Leuten zu tun hättest, würdest du auch nicht anders reden. Der Röder-Fall bestätigt doch alles, was ich sage. Erst vergiften sie die Köpfe ihrer Studenten, dann bringen sie sie noch um. Existenzverhinderer allesamt und mit der Polizei im besten Ruhe und Ordnung einvernehmen. Oder hast du etwas anderes als weiß nicht gehört? Keiner will etwas wissen. Und wenn dann einer die Ruhe stört wie du, muss man ihn eben zur Ordnung rufen, wenn nötig mit Gewalt. So, das war ein Stück aus... Nun ein Stück starker Tobak aus dem Buch.
Dankeschön. Gerd Uedding mit seinem Buch Herbarium Giftgrün vom Krömer Edition Klöpfer. Hier auf Wüstewelle 96.6 UKW Antenne 97,45 Kabelnetz und weltweit Livestream in der wüstenwelle.de. Genau, Herr Uedding, was man vielleicht auch noch irgendwie vorwegnehmen kann, ohne zu viel zu sagen, ist, dass ja auch eine Liebesgeschichte noch mit reingewoben ist in den Kriminalroman.
Ja, das stimmt. Ja, da habe ich mich eigentlich so ein bisschen natürlich auch an viele Muster gehalten. Das ist ja eine Kombination, die nicht selten ist. Der Kriminalroman und der Liebesroman, die haben ja tatsächlich auch eine gemeinsame Berührung. Das will ich gleich noch erläutern. Also es ist hier eine Liebesgeschichte zwischen dem Maler Kersting und einer Freundin von der Studentin, die da tot im Hörsaal aufgefunden worden ist. Er lernt sie bei seinen Nachforschungen kennen und dann kommt so langsam eine Liebesgeschichte in Gang. Ja, was haben eigentlich diese beiden Genres miteinander zu tun? Zunächst einmal gibt es ja viele Kriminalromane, in denen das der Fall ist. Viele auch, in denen das nicht der Fall ist, wenn wir an Maigret denken oder was auch immer damit oder welche auch immer man denkt, aber auch viele andere. Chandler, es gibt kaum einen Chandler, es gibt eigentlich keinen Chandler-Roman, in dem das Liebesthema nicht eine wichtige Rolle spielte. In vielen Agatha Christie-Romanen auch. Also viele andere auch. Warum ist das so? Warum, obwohl man doch denken könnte, hat doch eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Ja, doch, doch. Und zwar von der Affektseite her. Der Kriminalroman ist von Hause aus ein ja auf heftige Affekte hingeschrieben. Da wird gemordet, da wird entdeckt, da werden Täter überführt, da wird überfallen, da wird erpresst. Da gibt es eben wirklich heftige Affekte. Und der Rhetoriker weiß das, und das bin ich ja auch immer noch so nebenher. Der Rhetoriker weiß, dass man mit heftigen Affekten alleine auf Dauer einen großen Überdruss erfährt. Und man braucht bloß mal einem Pathosredner zuzuhören. Ja, hören Sie mal rein ja, das kennen Sie ja alles. Also Hitler reden oder Goebbels reden oder so, die dauernd auf äußerster Affektstufe dahin rasen und die man dann schon nach 5 Minuten kaum noch anhören kann, weil das eben einfach nicht geht. Der Affekt wird dauernd angesprochen und das wird dann unwirksam. Was empfiehlt die Rhetorik? Ja, um Gottes Willen, sowas soll man nicht machen. Dann muss man eben einen sanften Affekt, einen lieblichen Affekt, einen unterhaltsamen Affekt, einen, wo es schön zugeht und wo es nicht spannend zugeht oder wo die Spannung allenfalls eben eine Spannung ist der Geschlechter, was wieder unterhaltsam ist und was wieder schön ja, liebenswert ist. Ja, und diese Abwechslung, die bringt es, wenn man in einen Kriminalroman, wo es also entweder um sachliche Forschung oder um heftige Affekte geht, wenn man da eben auch dann einfach eine andere Affektstufe einbauen will, die aber auch reizvoll ist, die interessant ist. Und dazu bietet sich der Liebesroman ja geradezu an. Und ich denke, dass gerade zum Beispiel, wenn wir bei den amerikanischen Autoren sind, ein Autor wie Raymond Chandler, der hat das sicherlich ganz, ganz bewusst gemacht, gerade weil dieses Genre von Kriminalliteratur, das er mitbegründet hat, das eben nicht auf die langsame Rekonstruktion eines Falles basiert, sondern auf den Kampf in der Unterwelt, auf den Kampf, auf die ständige Auseinandersetzung auf Leben und Tod mit den Gangstern der Großstadt. Nicht wahr? Dass da etwas dazugehört, weil das kann man nicht aushalten sonst. Und bei ihm spielen die Liebesgeschichten, die ja sehr schön sind, spielen sie eine große Rolle, und zwar deshalb. Und auch bei mir spielt das eben die Rolle der, jetzt will ich mal ganz krude sagen, der Abwechslung, der Wechsel der Stile, rhetorisch gesprochen. Man muss wechseln, man darf nicht immer beim selben bleiben. Übrigens als Radiomoderator auch und als Radio-Kommentator sollte man das auch tun. Denn das ist einfach wichtig, dass man abwechselt und dass man dann aber auch immer wieder zurückkehrt, nicht ausweicht. Ja.
Vielleicht noch als ganz kurze Abschlussfrage. Sie zitieren ja auch Bloch in Ihrem Anfangswerk. So, Bloch hat ja auch den Begriff der konkreten Utopie. Ja, irgendwie gibt, ja, der kommt von Bloch. Und da geht es ja auch darum, dass quasi im Jetzt schon Dinge ausscheinen, die zukunftsweisend in einer besseren Zukunft sind. Könnte man im Roman sagen, dass diese Liebesgeschichte die konkrete Utopie aus dieser Welt aus Korruption und Skandal ist?
Ach, das ist schön wahrgenommen, muss ich sagen. Dankeschön. Habe ich eigentlich gar nicht so gedacht. Aber als Autor ist man sowieso nicht eigentlich maßgebende Institution, sondern das ist der Leser. Ja, warum nicht? Gute Idee.
Okay, vielen Dank, Gerd Uding, mit der Vorstellung.